Ja, dann hat man das Gefühl nach der Pause, dass wir komplett untergehen. In den letzten Jahren wären wir wahrscheinlich da dann weggebrochen, dass es uns heute nicht passiert ist.
Die Bayern liefern sich mit PSG einen völlig wilden Schlagabtausch. 4:5 verlieren sie am Ende gegen eine Mannschaft, die gezeigt hat, wie man Konter besser nicht ausspielen kann. Na klar, es ist nur das Hinspiel und am Ende steht es eigentlich nur 1:0. Doch überschattet dieses wilde Spiel und dieses wilde Spektakel bei den Bayern eine Sache, die Bayern unbedingt im Rückspiel berücksichtigen müssen. Und genau darüber diskutieren wir jetzt in einer neuen Folge Die Bayernwoche, zusammen mit unserem Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger. Hallo Kumbi.
Hallo Madeleine, hallo da draußen. Ich kann dir versprechen, dass für den Einstieg, diese kritischen Worte, da kriegst du nette Kommentare.
Das weiß ich, aber die kriege ich immer für meinen Einstieg.
Ja, da kann ich dich schon mal drauf vorbereiten.
Waren sie dir zu kritisch?
Also, sagen wir es mal so, auch wenn es ein spektakuläres, ein tolles, eines der besten Spiele war, die ich jemals live im Stadion gesehen habe und wahrscheinlich auch im Fernsehen, darf man natürlich auch kritisch drauf blicken. Weil wenn 9 Tore fallen, irgendjemand muss ja was falsch gemacht haben. Und dafür sind wir ja auch da. Also als Fan darf man sich voll in diese Euphorie einlassen, auch als Spieler darf man das einigermaßen tun. Gab ja auch Spieler, die das alles kritisch gesehen haben. Aber wir als Journalistinnen und Journalisten müssen natürlich ein bisschen das Haar in der Suppe suchen.
Erstens das und zweitens, nachdem man das ja auch alles so ein bisschen hat sacken lassen, hat man vielleicht auch ein bisschen einen klaren Blick auf dieses Spiel. Joshua Kimmich hat ja kurz nach dem Spiel völlig verständlich gesagt, das ist alles total, also gar nicht greifbar. Man weiß gar nicht, wie man dieses Spiel jetzt analysieren soll oder was für ein Gewicht es eigentlich hat. Aber das versuchen wir jetzt und ich...
Ja, lass mich
meine
da noch kurz,
zu vernehmen.
Lass mich da noch kurz einhaken,
gerne.
Weil ich hatte die Gelegenheit, dass ich ganz, ganz, ganz kurz mit Vincent Kompany nach dem Spiel sprechen konnte. Mhm. Und der hat mir gesagt, er war auch nicht mit allem zufrieden.
Ja.
Also haben wir auch das Recht. Aber grundsätzlich war es eine gute bis sehr gute Leistung der Bayern.
Und wir wollen ja auch beides beleuchten.
Genau.
Und deswegen würde ich sagen, gehen wir rein in unsere erste Rubrik und schauen uns das Spiel an.
Die Analyse des Spiels.
Lass uns auch gerne da ein bisschen aufteilen in erste Halbzeit und zweite Halbzeit. Fangen natürlich mit der ersten an. Ich hatte das Gefühl, beide Mannschaften sind sehr kontrolliert reingekommen, die Bayern auch. Also man hatte so ein bisschen das Gefühl, sie wollten sich erstmal abtasten, erstmal gucken, wann macht der andere den ersten Fehler.
Das hat aber nicht lange gedauert.
Das hat nicht lange gedauert. Aber das, was mir hängen geblieben ist von den ersten Minuten, zumindest dann bis zum 1-0, ist Kontrolle.
Ja, also das waren wirklich wenige Minuten und wenige Sekunden, wo es da um Kontrolle ging. Es waren zwei Mannschaften, die einen klaren Plan hatten und der hieß Offensive.
Mhm.
Und das Ergebnis spricht ja für sich. Also erstmal war es natürlich absolut begeisternd und mir haben die Fingerkuppen wehgetan vom Mitschreiben und von Szenen aufschreiben und die Notengebung schon mal ein bisschen vorschreiben. Es war einfach ein rastloses Zusehen und nach der ersten Halbzeit dachte man schon, was ist denn hier los? Und die zweite Halbzeit, da ging es ja genauso weiter und das alles mit dem Willen der beiden Trainer, von Luis Enrique und von Vincent Kompany. Die wollten das und dementsprechend lief das Spiel.
Wir reden später auch noch mal ein bisschen genauer über auch den Abend von Vincent Kompany, wie er den dann verbracht hat. Am Anfang hat man ein bisschen gedacht, erst mal im Bus, dann war es aber doch auf der Tribüne. Aber genau, du sprichst die Offensive an. Also man hatte wirklich das Gefühl, dass gerade nach dem 1-0, was dann eben durch diesen Elfmeter, durch Diaz rausgeholt, dann durch Kane getroffen, kurz danach die Chance von Dembélé und dann waren auch die Franzosen hellwach und haben sich eben nicht leben lassen, da in dieser Offensive absolut reinzubrechen, wofür sie eben einfach auch bekannt sind. Jetzt stellt man sich ja so ein bisschen die Frage, muss man dann als FC Bayern vielleicht anders agieren mit seiner Spielweise?
Ich bin bei meiner Schalte in den Fan-Talk gefragt worden, erwartest du die Bayern mutig? Und dann habe ich gesagt, ja, ich erwarte sie mutig, weil ich sie in dieser Saison nicht anders kennengelernt habe. Also auch das Mainz-Spiel in der zweiten Halbzeit spricht ja dafür. Das ist der Spielstil des FC Bayern. Der Erfolg gibt ihnen recht. Und deswegen alle, die glauben, Vincent Kompany würde jetzt nach dem Spiel irgendwas anpassen, davon gehe ich nicht aus. Mhm. Es gibt natürlich, also das ist jetzt nicht nur mediale Meckerei. Ich habe auch Fans getroffen, die gesagt haben, es war uns ein bisschen zu wenig Kontrolle. Und auch hinter den Kulissen bei den Chefs gab es schon so ein paar Stimmen, die gesagt haben, also 5 Gegentore und so oft auskontern lassen, irgendwas muss der Trainer da anpassen. Ich habe mich da ein bisschen an das Spiel gegen Aston Villa in Birmingham erinnert gefühlt. Da hat Jan-Christian Driessen damals auf der Bankettrede, also die Bayern haben verloren, da hat Jan-Christian Driessen auf der Bankettrede gesagt, Vincent, wir glauben an dich, auch wenn du uns heute ausnahmsweise Kummer bereitet hast. Und das war nach dem Spiel in Paris auch schon ein bisschen zu spüren.
Aber du sprichst gerade von zu wenig Kontrolle. Wenn wir jetzt nur auf die erste Halbzeit blicken, ich hatte nicht das Gefühl, dass die Bayern zu wenig Kontrolle hatten, sondern dass das wirklich ein fairer Schlagabtausch auf Augenhöhe war, sondern dass man das dann eher in der zweiten Halbzeit gemerkt hat, dass sie da ein bisschen zu schnell, zu früh die Kontrolle abgegeben haben. Man hatte ja dann fast schon das Gefühl nach diesem 5-2, oh, jetzt können sie aber ganz schön unter die Räder geraten.
Aber das dachten jetzt, viele, ja.
Ja, jetzt lass uns aber trotzdem bei der ersten Halbzeit bleiben, weil bis dann das 2-2 fiel durch Ulisse, hatte man das Gefühl, okay, hier ist alles drin, es ist ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, wie ich eben schon erwähnt habe. Und dann die bittere Szene mit Alphonso Davies, der dann da eben den Handelfmeter verschuldet hat. Wie hast du die Szene gesehen?
Für mich ein berechtigter Elfer, weil es die Regel so vorgibt. Ich habe mir ein bisschen die Frage gestellt, warum er mit den Armen verschränkt, also nach hinten verschränkt, hingeht und dann im entscheidenden Moment, als der Ball kommt, die Hand doch noch ein bisschen rausstreckt. Er hat natürlich die Balance gesucht, er hat natürlich versucht, sich richtig zum Ball zu positionieren, aber das war schon ein Fehlerchen von ihm.
Ja.
Und der Elfer ist leider Gottes nach aktueller Regelauslegung absolut berechtigt.
Ja.
Ich find's ehrlicherweise nicht gut, ich würde solche Handspiele in Anführungszeichen nicht pfeifen, aber der Schiedsrichter kann ja nur ins Regelbuch schauen.
Erstens, und man hat dann eben auch gemerkt, dass dadurch, dass der VAR eingeschritten ist und dadurch, dass er ihn eben drum gebeten hat, sich die Bilder nochmal anzugucken, ab da war eigentlich klar, okay, den wird er geben. Das ist ein Elfer.
Ja, gefühlt schon. Also wir hatten im Stadion in Paris, zumindest die Reihe vor uns hatte kleine Bildschirmchen. Wir haben uns dann immer so, also die Kollegen, die neben mir saßen und ich, wir haben uns dann immer so nach vorne gelehnt und haben nach unten geschaut auf die kleinen Bildschirme und da war es dann eigentlich auch schon klar.
Ja.
Das wird gepfiffen, wenn der VAR eingreift und wenn der Schiedsrichter das nochmal ansieht, dann gibt's da aus Bayerns Sicht leider kein Davonkommen.
Ja, absolut. Dann auch ein ganz bitteres Ergebnis, mit dem man dann in die Halbzeit gehen muss. 3-2 aus Sicht der Pariser. Das haben sich die Bayern dann noch ein bisschen anders vorgestellt. Wie hat dir denn, weil wir jetzt auch viel über die Offensive gesprochen haben, wie hat dir denn die Defensive in der ersten Halbzeit gefallen?
Gut, also dieses, also vorab gesagt, das Spiel lässt sich natürlich ganz, ganz schwer analysieren, weil es sowas eigentlich noch nie gegeben hat.
Mhm.
Und die Innenverteidiger haben keinen schlechten Job gemacht. Es waren eigentlich keine individuellen Fehler dabei. Es waren keine trotteligen Fehler dabei. Es waren keine Dummheiten dabei. Aber man kann natürlich eine Verteidigung nicht rauslassen aus der Verantwortung, wenn man so viele Gegentore bekommt. Dayot Upamecano hat mir aber sehr gut gefallen, sehr konzentriert. Der war, gerade wenn es gegen Kvaratskhelia ging.
Ja, schwerer Name.
Ja. Bin kein Georgier. Das habe ich so oft zu Hause geübt, aber kriegst wie Alphonso Davies, im entscheidenden Moment kriege ich es nicht hin. Der hat da wirklich einen richtig guten Job gemacht.
Mhm.
Jonathan Tah hatte gegen Dembélé teilweise mehr Probleme als zum Beispiel gegen Vinicius oder Mbappé. Aber das ist gerade aktuell einfach ganz schwer zu bewerten. Bestes Beispiel ist ja auch Manuel Neuer. Der Mann hat 5 Gegentore kassiert und hat keinen einzigen Ball gehalten. Da würde man normalerweise sagen, was ist denn das für eine Wurst da im Tor der Bayern? Und seit 16 Jahren hat es das in der Champions League auch noch nicht gegeben, dass ein Torwart 5 oder mehr Tore kassiert hat und keinen Ball gehalten hat. Aber da war jetzt nichts dabei, wo ich sage, das war ein Fehler von Manuel Neuer. Also die ganze Defensive, bis auf die Außenverteidigung?
Ich wollte es gerade sagen, ja, wir sprechen jetzt, du hast jetzt viel von den Innenverteidigern gesprochen. Ich würde sagen, die Außenverteidiger kann man da aber schon ein bisschen oder muss man differenzieren und muss man schon ein bisschen kritischer sehen. Gerade wenn wir zum Beispiel, du hast Kvaratskhelia angesprochen, auf das 1-1 schauen, wie er da auf dem linken Flügel erstmal Stanisic natürlich ein bisschen geschlafen hat bei dem Pass davor. Mhm. Er kommt zwar noch hinterher, du merkst aber auch so, er geht ja nicht richtig in den Zweikampf rein, entscheidet sich dann dafür, nach rechts zu schwenken quasi und Kvaratskhelia ist dann auf der gegenüberliegenden Seite, natürlich auf der anderen Seite dann weiter und macht dann das 1-1. Also Josip Stanisic hat mir nicht gut gefallen.
Das war nicht vergnügungssteuerpflichtig, was der erleben musste. Ja. Aber Kvaratskhelia ist natürlich, also für mich ist der absolut auch einer der Kandidaten auf dem Ballon d'Or. Der hat nur bloß, der hat keine Lobby, weil er Georgier ist, weil er da in der Nationalmannschaft unterwegs ist, wo er der einsame Fixstern ist. Aber der Mann ist brutal. Ja.
Muss man natürlich auch so sehen, dass die Franzosen einfach da auch erstmal in der Offensive Spieler haben, unter anderem mit einem Ballon d'Or-Gewinner. Die kannst du nicht immer verteidigen. Das sind Konter gewesen, die waren wirklich par excellence. Trotzdem.
Französisch par excellence.
Ich bringe jetzt hier noch ein bisschen meine Französischkenntnisse mit rein.
Ich versuche jetzt auch ein paar französische Stichworte hier reinzubringen.
Wir versuchen es bis zum Ende durchzuziehen. Klar, kann man natürlich so sehen, muss man so sehen, dass das nicht immer zu verteidigen ist. Aber du hast die Innenverteidigung angesprochen. Ich finde, da den kann man nicht viel Fehler zuschreiben, aber auf der Außenverteidigung sehe ich es schon. Und apropos Fehler, war vielleicht auch der erste Fehler, dass Vincent Kompany Davis auf der linken Seite und Stanisic auf der rechten Seite aufgestellt hat?
Es gibt die Blaupause aus der Ligaphase, da war es genau so, mit Leimer auf rechts, also auf der Kvaratskhelia-Seite und Stanisic auf links. Da wissen wir ja, dass es gut funktioniert hat. Aber so grundsätzlich entwickelt sich, also wenn wir davon ausgehen, dass die Bayern und Paris stilbildend sein werden, vielleicht in den nächsten Jahren, dann kann man schon sagen, dass sich die Mode im europäischen Fußball ändern könnte. Also wir haben ja nicht mehr diese Innenverteidiger-Hühnen, die vor dem Spiel einfach bestimmen, heute kassieren wir kein Tor und dann passiert es auch. Klar, das haben wir vielleicht bei Atletico Madrid, aber Jonathan Tah, Dayo Upamecano, auch die Leute, die wir bei Paris spielen, das sind ja nicht solche Art von Verteidigern, die wir vielleicht vor 5 oder 10 oder 15 Jahren erlebt haben. Ich merke schon, also an Paris und an den Bayern, das sind halt zwei Anabolika-Offensiven, die absolut aufgepumpt sind. Und alles wird auf die Offensive gesetzt. Das Mittelfeld spielt überhaupt keine Rolle, da werden wir auch noch drüber sprechen. Und bei den Verteidigern wird einfach hingenommen, dass man vorher sagt, also der Gegner ist so gut, mach dir keine Sorgen, heute wirst du wahrscheinlich ein Tor kassieren oder zwei Tore oder vielleicht sogar drei. Aber vorne kriegen wir es ja schon hin. Und ähnlich hat sich dann Max Eberl auch geäußert, wo wir dann auch noch reinhören werden. Aber ich frage mich dann schon, man kann nicht in jedem Spiel 3, 4, 5, 6 Tore schießen.
Aber es ist interessant, dass du es ansprichst, weil ich mir so ein bisschen auch gedacht habe, ist das vielleicht die Entwicklung des neuen Fußballs? Dass man, weil man sagt ja immer so schön, und wir haben Gott sei Dank keinen Phrasenschwein, mit der Defensive gewinnst du diese Spiele und gewinnst du Titel. Vielleicht ändert sich das gerade ein bisschen. Vielleicht ist es einfach so, natürlich die Defensive soll und muss so stabil wie möglich sein, aber mit der Offensive gewinnst du mittlerweile Titel und je höher und je mehr, desto besser.
Ja, kann sein. Also es gibt Trainer, die sagen, wir müssen einfach ein Tor weniger kassieren als der Gegner. Kompany und Luis Enrique sind Leute, die sagen, ich möchte einfach ein Tor mehr schießen als der Gegner. Und dann geht's halt 5-4 aus. Das Interessante ist ja, dass ja Vincent Kompany einer dieser Innenverteidiger-Typen ist, von denen ich gerade gesprochen habe, die dafür bekannt waren, dass es hinten wehtut, dass man dass man die Defensive gut stehen lässt. Und dass der jemand ist, der sich jetzt als Trainer so zum absoluten Offensivfan entwickelt hat, ist schon eine interessante Mode.
Ja, aber weil wir ja auch lustigerweise immer wieder hier sitzen und darüber sprechen, wieder nicht 0 gespielt. Aber dafür 5, 6 Buden vorne gemacht, dass sich das irgendwie so gerade vielleicht dieser Trend gerade ein bisschen in eine andere Richtung geht. Bevor wir über Max Eberl sprechen wollen, beziehungsweise da in diesen O-Ton reinhören wollen, den du gerade schon angesprochen hast, lass uns noch ein bisschen über die zweite Halbzeit sprechen, weil das dann natürlich
ist
auch
gut gesagt.
Ja, ein bisschen
gesagt.
Viel. Ab der 55. Ich habe es vorhin schon angesprochen, hatte man das Gefühl, oh weia, das kann jetzt hier gerade richtig, richtig schief gehen. Auf einmal stand da 5-2 auf der Anzeigetafel. Was ist passiert?
Gute Frage. Also Paris ist ja gut für Doppelschläge, das haben sie gut hinbekommen. Und dann war natürlich auch das Stadion da, das war vorher sowieso schon angezündet im wahrsten Sinne des Wortes. Also wer es im Fernsehen gesehen hat, der Empfang der Spieler war natürlich schon, muss man sagen, à la Bonheur. Und die Raketen und Feuer und Rauch etc. Und dann diese martialischen Choreos, also die Pariser waren schon angezündet vor dem Spiel und dann im Spiel. Also gibt ja verschiedene Journalistenkulturen und wir Deutschen sind ja immer sehr zurückhaltend und wenig emotional und tippen da in unsere Laptops rein. Die Griechen und die Portugiesen habe ich kennengelernt als welche, die dann auch mal schamlos für das Heimteam jubeln. Italiener vielleicht auch. Und die Franzosen sind so ein bisschen ein Mittelding, aber die haben dann auch angefangen, so in unsere deutsche Reporter-Ecke so reinzujubeln. Dann dachte ich mir, okay, jetzt, wenn jetzt schon die eigentlich neutralen Journalisten anfangen, Paris Saint-Germain abzufeiern, dann kann das in eine ganz üble Richtung gehen. Und was ja auch die Bayern-Spieler und auch die Verantwortlichen geärgert hat, dass die Spieler von Paris Saint-Germain angefangen haben, ins Publikum zu winken,
ja,
zu ihren Frauen.
Ja,
und Partnerinnen.
Auch Luis Enrique hat ja auch schon Richtung Fans, so nach dem Motto, das.
Also, auf geht's nach Budapest, ihr könnt die Flüge buchen. Und das hat natürlich viele Bayern-Leute angestachelt, also auch auf dem Feld.
Ja. Trotzdem müssen wir aber über diese Art und Weise.
Ach so, du wolltest ja wissen,
sprechen,
was da passiert ist.
Genau. Also wie es eben sein kann, dass du dir so schnell, auch in Form von Kontern, diese zwei Buden fängst.
Ja, Konter ist das richtige Stichwort. Also die Bayern haben versucht, Kontrolle zu übernehmen, kamen einigermaßen okay aus der Halbzeitpause raus, aber da geht's halt dann blitzschnell. Und das war eine schwache Phase der Bayern und eine gefährliche Phase. Ich glaube, wenn diese Phase später gekommen wäre, wenn du nach dem Doppelschlag von Paris weniger Zeit gehabt hättest, das Ganze aufzuholen, dann wärst du wahrscheinlich wirklich mit 2-5 da vom Platz gegangen. Joshua Kimmich hat gesagt, früher wären wir zusammengebrochen.
Ja.
Aber aus dem Wissen heraus, dass sie einfach ruhig weiterspielen müssen, dass dieser, ich nenne es jetzt mal, klingt negativer als es ist, diesen Stiefel, wir spielen unseren Bayern-Stiefel einfach weiter, weil der führt uns zum Erfolg. Das haben sie gemacht und so war es dann eben auch. Also mit den Treffern von Dayot Upamecano und dem Weltklasse-Tor von Luis Diaz hat man das Ganze ja noch einigermaßen repariert und in der alten Europapokal-Arithmetik mit den, wo die Auswärtstore ja ein bisschen wertvoller waren als die Heimtore, wäre das ein richtig Top-Top-Top-Ergebnis gewesen. Also ein Treffer in der Allianz Arena und dann wärst du weiter. Jetzt müssen es zwei sein. Ein Treffer reicht ja nur für die Verlängerung. Die Bayern haben da schon Moral bewiesen, Kampfgeist bewiesen und so wie ich Joshua Kimmich und andere erlebt und verstanden habe, haben sie sich vor allem über diese Aufholjagd gefreut. Über die Niederlage hat sich keiner gefreut. Ja, über die Niederlage darf man sich beim FC Bayern nicht freuen und das hat auch keiner getan, aber diese Aufholjagd, die hat nochmal Selbstbewusstsein gebracht.
Aber genau die bestätigt ja dann auch die Bayern, wie du gerade sagst, sie haben ihren Stiefel runtergespielt, bestätigt die Bayern ja auch ein bisschen darin, dass sie an ihrem Spielstil nichts ändern müssen bei Teams, die eben auch hochstehen, auch pressen, die auf Konter spielen. Und genau so hat es Max Eberl eben bei euch am Mikrofon auch bestätigt.
Ja gut, ich spiele ja nicht gegen irgendeine Mannschaft, ich spiele gegen Real und gegen PSG und das ist unser Spiel. Unser Spiel ist Aktivität, unser Spiel ist nach vorne und wir müssen im Rückspiel die Situation, die wir vorne haben, und davon haben wir viele, 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 die müssen wir sauberer zu Ende, zum Abschluss bringen. Ehrlicherweise, warum sind wir hier? Weil wir bisher so Fußball gespielt haben. Und jetzt auf einmal das ganze Spiel zu ändern, das wäre völlig absurd.
Ja, da stelle ich die Frage direkt an dich, Kumbi. Wäre es völlig absurd, wenn man gegen solche Mannschaften wie Paris Saint-Germain spielt, seine Spielweise anzupassen?
Sich auf den Gegner einzustellen, glaube ich, ist grundsätzlich im Fußball nicht absurd.
Ja.
Das machen viele Mannschaften. Ich glaube, es wäre absurd zu glauben, dass Vincent Kompany das will. Und absurd zu glauben, dass Max Eberl das will und tun wird.
Ja.
Ich habe ja vorher schon angesprochen, dass hinter den Kulissen schon ein bisschen drauf geblickt wurde und so mancher in der Führungsriege gesagt hat, naja, so offensiv muss das eigentlich nicht immer sein. Aber wenn man dann in der Mixzone stand, es war brutal heiß, viele Leute, und dann kommt Max Eberl Und wir haben natürlich 3-4 Mal die Frage gestellt, muss man das anpassen? Gibt es die Möglichkeit, anders aufzutreten? Hm. Sollte man die Defensive nicht noch ein bisschen stärken etc.? Da war Max Eberl schon genervt. Also dem ist jetzt nicht der Dampf aus den Ohren gekommen, aber der wollte einfach nicht mehr drüber reden, weil er dann, wir haben es ja im O-Ton gehört, gesagt haben, warum sind wir denn hier?
Ja.
Eben weil wir diesen Spielstil haben. Was ich ein bisschen schwierig fand, also jetzt, ich war mal Kreisliga-Stürmer, aber jetzt nicht auf dem Niveau, aber diese Forderung an die Offensive ständig, ihr müsst eure Chancen noch besser nutzen und ihr müsst da noch konsequenter sein und so weiter. Mhm. Da würde ich mir als Offensive dann schon irgendwann mal denken, Freunde, also jetzt haben wir 4 Tore geschossen in Paris, was wollt ihr denn noch?
Ja, also reicht nicht.
Wenn das dann nicht reicht, weil beim Fußball erschwert sich ja alles durch die Tatsache, dass es auch einen Gegner gibt. Und da würde ich mir als Offensivkraft dann schon irgendwann mal denken, also sagt uns, wie viele Tore wir schießen müssen, dass es bitte, bitte reicht.
Genau das hat Luis Enrique ja auf der Pressekonferenz nach dem Spiel auch gesagt, der erstmal völlig fertig war mit den Nerven und gesagt hat, wie viele Tore muss man eigentlich schießen, um zu gewinnen? Klar haben sie gewonnen, aber das ist ja noch nicht so ein richtiger Sieg, weil natürlich auch mit Blick aufs Rückspiel, den man jetzt so mit nach Hause nehmen kann. Und wo soll das auch hinführen? Wir haben oft genug hier gesprochen, noch mehr Spiele, noch ein vollerer Kalender. Die in der Offensive sind ja eh schon nur am Machen und Tun. Man siehe Luis Diaz, auf den wir jetzt auch gleich noch zu sprechen kommen wollen. Klar, ich habe so ein bisschen von diesem Trend gesprochen, der sich vielleicht dahin entwickeln könnte, aber
das könnte,
natürlich.
Das könnte à la mode werden.
À la mode. Aber ist das natürlich auf Kosten der Offensive. Und
ja, es, also
nicht immer überhaupt auch machbar.
Dieser Spielstil geht auf die Kosten der Nerven der Verteidigung und auf Kosten der Kraft der Angriffsseite.
Ja. Wir müssen davon ausgehen, dass Vincent Kompany jetzt auch zumindest mit Blick aufs Rückspiel sein Spielstil nicht anpassen wird. Er wird ihn nicht verändern und das ist ja, man muss es ihm natürlich schon zugute halten. Das, was Max Eberl sagt, das ist genau das, was die Bayern ausmacht. Wie oft haben wir darüber gesprochen, dass zum Beispiel war das irgendwie ein Rückpass zwischen Neuer und Kimmich, dass sie eben das Spiel mit diesen Pässen weiterspielen wollen und nicht einfach nur rausschießen und raus aus der Gefahrenzone. Das sind halt nun mal die Bayern. Und jetzt müssen sie irgendwie gucken, wie können sie am besten im Rückspiel. Trotzdem, ich glaube, der große Punkt, auf den sie gucken müssen, ist einfach die Defensive. Das wissen sie, glaube ich, auch.
Glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Ich glaube, die Bayern gehen da rein und sagen, wir schießen einfach 5 Tore. Es wird dann schon hoffentlich reichen. Also ich gehe fest davon aus, Vincent Kompany wird sich nicht in wenigen Tagen zu José Mourinho oder Diego Simeone verwandeln. Keinesfalls.
Man muss ja nicht den Bus parken da hinten, aber man muss ja ein bisschen mehr Kontrolle reinbringen. Man hat doch gesehen, wie gut sie in dieses Spiel reingekommen sind mit dieser Kontrolle. Und wie gut sie spielen können, wenn sie diese Kontrolle haben.
Ja, aber die Argumentation kann ja auch lauten, wenn ich ganz viel den Ball habe, dann hat der Gegner nicht den Ball und kann kein Tor schießen. Und das haben wir ja zum Beispiel in der ersten Halbzeit.
Dann müssen sie ihre individuellen Fehler in den Griff kriegen, weil genau das.
Ja, aber die gab es ja diesmal nicht.
Naja, aber ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass diese Querpässe und immer wieder
wo wir beim Mittelfeld wären.
Genau, immer wieder diesen Sprint rausnehmen durch diese Querpässe, dass die eher nicht zur Absicherung geführt haben, sondern eher zu Kontern geführt haben.
Ja, da müssen wir jetzt gleich über das Mittelfeld sprechen, über Alex Pavlovic und Joshua Kimmich. Aber ich rechne nicht damit, dass die Bayern irgendwie anders spielen. Das wird wieder ein absolut spektakuläres Spiel. Ich freue mich ehrlicherweise drauf, weil wir sind ja an guten Fußballspielen interessiert und die Bayern spielen und auch Paris spielen, die spielen wie glückliche Kinder. Hier ein Tor, da ein Tor und jetzt geht's weiter und so weiter. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber es ist natürlich wenig erwachsen. So Leute wie Diego Simeone und José Mourinho, die wirken so rational gibt ja auch Zitate von den beiden, die dann sagen, 5-4, das ist ein Ergebnis im Eishockey. Mir ist ein 1-0 lieber. Aber wir als Fans,
ja klar,
wir lieben doch, wenn es kracht.
Spektakel natürlich wunderbar. Einer, der eben auch für dann großes Spektakel gesorgt hat, ist Luis Diaz. Über den wollen wir jetzt auch noch ein bisschen sprechen.
Der Spieler des Spiels.
Mats Hummels hat zu ihm gesagt, er war der beste Mann auf dem Platz. Das beste Spiel, das er je von ihm gesehen hat. Würdest du da mit Mats Hummels mitgehen?
Ja, auf jeden Fall. Und das hat sich jetzt über die ganze Saison gesteigert. Man darf nicht vergessen, der Mann war die C-Lösung. Die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich daran erinnern, dass die Bayern eigentlich einen Mann namens Florian Wirtz und einen anderen Mann namens Nick Woltemade an die Isar holen wollten. Und es gab natürlich schon ein bisschen Gekicher, als Max Eberl gesagt hat, der Lucho ist unser Wunschtransfer. Das war er natürlich nicht von Anfang an. Das war er dann irgendwann, aber nicht von Anfang an. Und wie Vincent Kompany hat es Luis Diaz geschafft, von der D- oder C-Lösung zum absoluten Glücksfall zu werden. Und man hört ja auch in England jetzt die kritischen Stimmen Richtung Liverpool. Wie kann man so einen Mann abgeben?
Ja, und du sprichst es an. Ich finde, was bei ihm bemerkenswert ist, ist dieses, er wird immer besser. Man hat das Gefühl, selbst jetzt, obwohl er schon oben in Richtung Weltklasse schielt, ist immer noch Platz nach oben. Ja. Und
also er schielt nicht mal Weltklasse, der Mann ist Weltklasse. Also gerade der Treffer, die Ballannahme, dieses Verzögern, dieses Hochschauen, nochmal verzögern und dann den Ball versenken, da hat ja alles gestimmt.
Ja.
Der Pass von Harry Kane hat natürlich auch gepasst, also der war auch Donnerwetter. Kann man auch machen. Wenn wir schon in Paris waren, den kann man auch in den Louvre hängen, den Pass. Aber das Tor war natürlich Weltklasse. Aber wie du sagst, bei Luis Diaz hat man nicht den Eindruck, dass da jetzt der Deckel drauf ist, besser wird er nicht mehr.
Ja.
Sondern
genau, dieser eigene Anspruch, der eigene Ansporn. Und es geht halt nun mal stetig nach oben und nicht irgendwie, okay, jetzt hat er zwei gute Spiele gehabt und jetzt muss man aber leider auch irgendwie sich wieder drauf einstellen, dass da drei schlechtere kommen. Wie vielleicht auch bei dem einen oder anderen Vorgänger. Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, sonst kriege ich wieder auf.
Ja, das wissen die Leute da draußen, glaube ich, selbst wenn du meinen könntest. Man hat halt gemerkt, dass, das meine ich eben mit dieser Anabolika-Offensive, das hat ja Paris dann auch gemerkt. Also gerade in der Defensive, da gab es drei Szenen, da ist Luis Diaz mit Ball, 30, 40 Meter ist der durchs Zentrum gesprintet, da ist dann gar keiner mehr hingegangen, weil irgendwie so der Eindruck entstand, okay, das ist der Diaz, jetzt kriegen wir eh nicht richtig hin, überspitzt gesagt.
Ja.
Und der Mann ist natürlich, das ist natürlich, da sind wir wieder im Gegensatz zu seinen Vorgängern, das ist natürlich auch ein begeisternder Fußball, weil halt da immer wieder gekämpft wird und jetzt liege ich am Boden und stehe ich wieder auf.
Ja, dieses Arbeitstier einfach.
Ja, genau, diese gute Mischung, also diese wahnsinnig gute Mischung aus Arbeit und filigraner Technik.
Ja, und ich finde es auch absolut schön mit anzusehen, wie er sich in diese Mannschaft integriert hat.
Ja, richtig.
Also man hat das Gefühl, dass er da vorne wirklich angekommen ist. Nicht nur wir haben nichts Negatives zu ihm oder über ihn zu sagen, sondern auch sein Mannschaftskollege Joshua Kimmich.
Also ich glaube, heute gibt es über Luis Diaz nichts Negatives zu sagen. Also der hat ein unfassbares Spiel gemacht, eine brutale Entscheidungsfindung, sowohl offensiv als auch defensiv. Unfassbar wichtig, hat sehr, sehr gute Ballgewinne gehabt, hat sehr, sehr viele Bälle auch in die gegnerische Hälfte getragen. Hat es dann auch immer wieder geschafft, das Spiel zu verlagern, selber torgefährlich zu werden. Ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt 4 Tore auswärts in Paris schießen, dass die Offensive nicht so viel verkehrt gemacht hat.
Ja, Joshua Kimmich sagt es selbst, da hat die Offensive nicht so viel falsch gemacht. Das haben wir ja gerade eben auch besprochen, bestätigt. Deswegen lass uns ein bisschen auf das zentrale Mittelfeld zu sprechen kommen. Du hast es gerade eben schon angesprochen. Man hat das Gefühl gehabt, es war sowieso kein Spiel, was aus dem Mittelfeld heraus irgendwie entsteht. Aber also Joshua Kimmich war für mich kein Spieler, der irgendwie herausgestochen ist.
Ja, ein Gamechanger war er nicht. Er war jetzt nicht der große Dirigent, nicht das Metronom im Mittelfeld. Alex Pavlovic war grundsätzlich ein bisschen mutiger, hat sich mehr Vertikalpässe. Hat sich mehr Vertikalpässe zugetraut, die aber natürlich auch nicht alle ankamen. Aber ich bin jetzt weit davon entfernt, die Zentrale da zu kritisieren, weil die Spielanlage beider Teams einfach so war, Mittelfeld ist over, interessiert keinen heute. Mhm. Und deswegen sah das dann auch teilweise so aus, als würde Joshua Kimmich immer an der falschen Ecke stehen, immer hinterherlaufen. Der Mann hatte dann auch zur Halbzeitpause die drittwenigsten Ballkontakte. Also nach Kane und Musiala war er als Mittelfeldregisseur, als Mittelfeldspieler war er derjenige, der extrem wenig Ballkontakte hatte. Das würde ich aber gar nicht auf ihn schieben, sondern das war einfach diese Spielanlage. Da sind wir wieder beim Thema Mode. Kann gut sein, dass das jetzt öfter passiert, dass das Mittelfeld gar nicht so Zugriff bekommt und nicht so Zugriff bekommen soll.
Aber gerade wenn man eben weiß, okay, das ist ein Spiel, was mehr auf den Außenbahnen passiert und entsteht, wie muss man sich als zentrales Mittelfeld dann vielleicht anders verhalten, wenn wir ein bisschen darüber sprechen, wie muss man die Spielweise anpassen? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit?
Also in der Defensive gäbe es natürlich dann die Möglichkeit, öfter außen auszuhelfen und da sicherer zu stehen und eben den Außenverteidigern wie Leimer, Stanisic, Davis da zu helfen. Aber es ist ein zweischneidiges Schwert. Also du gehst ja als Mittelfeldspieler mit der Kernkompetenz rein, du hältst die Mitte dicht, du sorgst dafür, dass die Innenverteidiger auch mal Pausen haben, du verteilst in der Offensive die Bälle, du hast vielleicht kluge Ideen, wie man einen Angriff initiieren kann. Aber das war ja diesmal gar nicht gefragt.
Ja. Ja, oder wie zum Beispiel ganz am Anfang Alexander Pavlovic, der schon in der Defensive ein paar gute Aktionen hatte und da eben dann auch den Innenverteidigern vielleicht ein bisschen Arbeit abnehmen konnte.
Aber der Fehlpass, der dann dazu geführt hat, dass Herr Dembélé allein vorm Tor war und kläglich vergeben konnte, der kam natürlich von Alex Pavlovic.
Ja. Vincent Kompany. Lass uns ein bisschen über ihn sprechen. Ja. Wie hat er durch seine Sperre den Abend verbracht? Also ganz am Anfang gab es ja irgendwie ein paar Stimmen, die meinten, okay, er wird das Ganze vom Bus aus sehen, das Spiel, zuschauen. Und dann am Ende saß er aber trotzdem auf der Tribüne.
Ja, kleiner Einblick in die Arbeit eines Sport1-Reporters rund um so ein Champions-League-Spiel.
Man kriegt nicht alles mit.
Mir wurde mitgeteilt, dass Manuel Neuer, doch man kriegt alles mit, hallo.
Also, ja, aber zumindest nicht immer von Anfang an, weil eben man am Anfang dachte...
Lass mich doch jetzt mal erzählen, wie das zustande kommt.
So, bitte.
Also, mir wurde mitgeteilt, dass Manuel Neuer bei Prime gesagt hat, er wird das Spiel sehr wahrscheinlich im Bus sehen. So,
ja,
ich bin dann Richtung Bus gegangen, in einen Bereich, sage ich jetzt mal, wo ich eigentlich nichts zu suchen hatte, aber... Die Ordnerin hat mich durchgelassen und hat mir gedacht, jetzt schaue ich mal, ob er wirklich im Bus sitzt. Und tatsächlich, im hinteren Bereich des Mannschaftsbusses, saß der Trainer Vincent Kompany und hat sich da aufgehalten. Und dann ein bisschen umgehört und dann hieß es, ja, tatsächlich, der fängt jetzt erstmal im Bus an. Vielleicht sehen wir ihn aber auch auf der Tribüne, kann sein. Und tatsächlich ist er dann später auf der Tribüne aufgetaucht, was natürlich auch sinnvoll ist, wenn man als Trainer diese Gesamtstimmung auffangen will. Und da sieht man halt natürlich auch mehr als im, ja gut, es gibt noch Leute, die sagen, im Fernsehen sieht man mehr, aber er war ja auch auf der Tribüne und hatte Bildschirme. Also er hatte den vollen Überblick. Er hat seinem eigenen Auge vertrauen können und auch dem Fernsehauge vertrauen können. Und ich habe das kurze Gespräch mit ihm ja angesprochen. Ich habe ihn dann gefragt, warum er denn gewechselt ist. Und hat er gesagt, der Bus war seine Kabine. Mhm. Also die Mannschaft ist in die Kabine gegangen und er ist halt in den Bus gegangen, eben um von der Mannschaft fern zu bleiben. Und ich glaube, er hatte keinen Bock, da oben in der VIP-Loge eine Stunde warten zu müssen, weil dann wirst du natürlich
noch
auch
irgendwelche Gespräche führen, die man nicht führen
genau,
will.
Genau, da kommen dann irgendwelche Smalltalk-Könige und meinen, sie müssen dir noch sagen, wie toll sie dich finden.
Und warum hast du den Davis aufgestellt?
Genau, die Aufstellung war ja da schon bereit. Also man glaubt nicht, wie unsensibel manche Leute dann sein können und da den Trainer voll blubbern. Deswegen glaube ich, war es die richtige Entscheidung für Vincent Kompany zu sagen, ich bleibe im Bus.
Ja.
Und das Lustige war ja, dass der UEFA-Aufpasser, der stand halt dann wirklich da auch am Bus und hat es ganz genau beäugt, dass es da keinen Regelverstoß gibt.
Ja, und ich glaube, es ist auch gar nicht zu unterschätzen, dass nur weil er nicht unten an der Seitenlinie steht, heißt ja nicht, dass er trotzdem auch in seinem Tunnel sein möchte und muss kurz vorm Spiel, weil er ja trotzdem elementare Entscheidungen könnte er ja trotzdem übermitteln durch irgendwelche Nachrichten und er hatte ja auch irgendwie einen Knopf im Ohr, oder? Was hat es denn damit auf sich gehabt?
Er hat keinen Einfluss genommen auf die Mannschaft.
Okay, alles klar. Dann lassen wir das so stehen. Trotzdem kann man festhalten, für ihn war es Katastrophe. Hat er dann auf der Pressekonferenz danach dann erwähnt, das möchte er nicht nochmal so haben. Muss er ja Gott sei Dank auch nicht. Hätte er für dich denn mehr Einfluss auf das Spiel gehabt als Aaron Danks?
Aaron Danks war für mich ein guter Ersatzmann, was ich da so beobachten konnte. Hat jetzt auch nicht versucht, irgendwie sich großartig zu präsentieren und in die erste Reihe zu schieben, sondern er war halt das Sprachrohr des Cheftrainers. Mhm. Jan-Christian Driessen hat ihn bei seiner Bankettrede auch nochmal herausgegriffen, hat ihm auf Englisch gratuliert. Aaron Danks ging dann so am Pressetisch vorbei, Richtung Hotelzimmer, haben wir Reporter ihm auch gratuliert für einen guten Job, ja. kann man sagen. Der Mann ist wirklich freundlich und hat Expertise. Deswegen ist es noch, ja, es wäre natürlich schon viel Glaskugel zu behaupten, mit Vincent Kompany hätte man gewonnen. Das oder unentschieden gespielt. Das glaube ich jetzt nicht. Aber ich glaube, die Halbzeitpause, das habe ich auch vorab schon gesagt, die Halbzeitpause könnte der Moment gewesen sein, wo Vincent Kompany noch mehr Einfluss nehmen hätte können.
Ja, hat man als ja in Mainz Aaron auch Danks gesehen.
Das ist richtig, das hat man in Mainz gesehen. Entschuldigung an alle Hörerinnen und Hörer, dass wir darauf jetzt nicht großartig eingehen. Ja. Ich habe schon eine Beschwerde bekommen, ihr redet überhaupt nicht mehr über die Bundesligaspiele. Ja, tut uns leid, weil die Champions-League-Spiele eben aber so berauschend sind.
Um es vielleicht ganz kurz zu tun, zwei Sachen, die man eben gemerkt hat, die wichtig sind, sind zum Beispiel diese Halbzeitansprache durch den Cheftrainer, weil man ein 3-0 dann eben noch umwandeln konnte, einen 3-0-Rückstand. Und was vielleicht auch gar nicht so schlecht war, ist, dass man eben diesen Rückstand erlebt hat und eben vorher schon mal gemerkt hat, dass man als Mannschaft auch das wieder aufholen kann.
Das ist der Unterschied der aktuellen Bayern zu vorherigen Mannschaften. Ja. Also unter Pep Guardiola gab es auch solche Bundesliga erledigt und jetzt Champions League Konzentration, da gab es auch solche Partien, wo man dann mit der B11 aufgetreten ist. Und da ging es dann schief und dann hat man halt mit den Achseln gezuckt und ja, passt schon. Und diese Mannschaft und dieser Trainer wollen auch, wenn es um nichts geht, nur um die goldene Ananas. Also die goldene Ananas wollen sie auch gewinnen. Ist auch ein Titelchen offenbar für die Bayern. Das macht schon einen Unterschied. Bei Vincent Kompany glaube ich aber, dass er vorab mit Aaron Danks schon so ein paar Absprachen hatte. Wenn das passiert, bitte das tun. Wenn das passiert, bitte das tun. So wie so Geheimagenten, die ja, wenn sie merken, jetzt irgendwie mein oberster Chef ist weggebrochen, jetzt muss ich den verschlossenen Brief öffnen, den ich vor 3 Jahren bekommen habe. Von dem her, ich glaube, die Bayern waren da auf alles vorbereitet. Ob Vincent Kompany auf diese wilde Partie vorbereitet war, wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
Da war keiner drauf vorbereitet.
Da war niemand drauf vorbereitet. Ja.
Also ich glaube, dass man einen Cheftrainer, eben jetzt speziell Vincent Kompany in der Halbzeit, diese Ansprache, das kann man nicht ersetzen. Da wäre es vielleicht wichtig gewesen, dass er anwesend ist. Bei diesem 5-2, dieses Stadion war so unfassbar laut, da kannst du als Cheftrainer an der Seitenlinie auch gar nichts mehr, du hast ja kaum Zugang eigentlich zu deinen Spielern, weil das ja so auf die Spieler auch auf dem Platz einprasselt. Ja. Ich glaube, da wäre er nicht so nötig gewesen, wie eben jetzt in der Halbzeit.
Die Rolle hat dann Manuel Neuer übernommen, also ich habe sofort auf ihn geschaut nach dem 5-2 und da ist er nach vorne gegangen, hat seine Leute da wachgerüttelt und motiviert. Ich habe ihn danach auch gefragt, was hast du denn gesagt? Und hat gesagt, ja, das werden uns glauben und das ist immer noch was möglich ist. Also das sind jetzt keine großen Psychotricks, die er da ausgepackt hat, aber das hat, glaube ich, dann schon Wirkung, wenn der Kapitän, der Mann, der schon alles erlebt hat, der auch schon öfter im Prinzenpark war, dann dich wachrüttelt, dann das bringt dann schon was.
Ja. Lass uns dann ein bisschen ein Fazit ziehen, beziehungsweise gucken, okay, was wird für den Mittwoch wichtig sein? Wenn du jetzt der Meinung bist.
Ein Tor mehr schießen als der Gegner.
Wenn du der Meinung bist, sie werden an ihrem Spielstil nicht unbedingt viel ändern. Was muss man denn dann trotzdem machen, um eben dieses Quintchen mehr zu haben am Ende als die Pariser?
Ich glaube, nicht in Rückstand geraten.
Ja.
Das wäre jetzt mal das Wichtigste. Das ist jetzt natürlich auch keine.
Erstmal alles auf Null setzen, ganz am Anfang.
Ja, genau. Also gleich mal frühzeitig dafür sorgen, dass es 5-5 steht in der Addition. Das ist jetzt natürlich, also das kann jetzt jeder sagen, aber ich glaube, wenn du wieder 2 Tore im Rückstand bist, dann wird es schwerer, weil da traue ich dann Paris schon zu, dass sie sagen, jetzt haben wir in der Addition 3 Tore Vorsprung. Jetzt machen wir mal ein bisschen ruhiger.
Ja.
Das könnte dann schon passieren und da kann dann die Stimmung im Stadion in der Allianz Arena, die wie ich auch davon ausgehe, auch wieder gut sein wird, auch nicht mehr viel retten.
Aber auch das hat man im Spiel gegen Real ja schon erlebt, dass es nicht mal 35 Sekunden gedauert hat und alles wieder auf Null stand. das trotzdem verankert sowas oder ist dann sehr, sowas sehr schnell in den Köpfen wieder verankert? Oh wei, wir haben jetzt hier schon wieder alles aus der Hand gegeben, zu früh, bevor wir überhaupt alles auf Null setzen.
Ja, aber bei den Bayern positiv verankert. Also, weil sie haben ja jetzt schon öfter gezeigt, dass es ihnen egal sein kann, welche Rückschläge sie da erleiden. Und das unterscheidet ja auch die aktuelle Mannschaft von der vorherigen Saison. Da gab es manchmal Momente, da haben sie es hergeschenkt. Mhm. Da haben sie dann die Nerven verloren, wie gegen Inter Mailand. Aber der jetzigen Mannschaft traue ich das zu, auch so einen Nackenschlag überleben zu können. Aber so zwei Tore Rückstand und dann in insgesamt 3 Tore Rückstand, das ist dann gegen Paris einfach ein zu dickes Brett.
Ja. Und was ganz wichtig sein wird, sind die Fans zu Hause. Und da hat der Cheftrainer selbst einen Wunsch geäußert an alle Fans da draußen. Da hören wir doch mal rein.
Was auch noch wichtig ist, ist, zu Hause ist meine einzige Bitte. Wenn einer eine Karte gekauft hat und er fühlt sich am Spieltag nicht wohl, dass er zu Hause bleibt und seine Karte gibt an alle, die allerfitste Leute, die dieses Wucht von der Allianz Arena mitnehmen können. Und das ist für uns wichtig, dass 75.000 Leute in die Allianz Arena. Das Einzige, was gefragt ist von Bayern München, ist, dass wir das Spiel gewinnen.
Vincent Kompany ist in der Kommunikation mit den Fans schon clever. Also er hat ja beim Spiel gegen Real Madrid schon gesagt, holt euch bitte Tee und Honig, damit ihr schreien könnt. Jetzt die Ansage, wenn ihr euch nicht gut fühlt, bitte gleich zu Hause bleiben und die Karte weitergeben. Ja. Und das sind natürlich so charmante Hinweise an die Anhängerschaft. Die kommen gut an.
Ja.
Und da ist er natürlich cleverer als Thomas Tuchel. Der hat sich ja, als damals 12 Minuten geschwiegen wurde, hat er sich ja beschwert und hat gesagt, es wäre schon mal wieder Zeit für Enthusiasmus in der Kurve.
Ja.
Das kam damals bei den Fans gar nicht gut an und inhaltlich unterscheidet sich ja Vincent Kompany gar nicht so sehr. Er sagt ja auch, jetzt ist es Zeit für Enthusiasmus. Aber er macht es natürlich.
Er kommuniziert das auf eine andere Art und Weise.
Er kommuniziert das anders. Ja. Er kommuniziert das charmanter.
Ja.
Und dementsprechend gehe ich fest davon aus, dass die Leute das tatsächlich so wahrnehmen. Ich kenne schon eine Person, die ihre Karten abgegeben hat.
Echt?
Ja.
Warum?
Weil ihr Bruder als Bürgermeister vereidigt wird an jenem Abend.
Okay, ja gut. Muss jeder selbst wissen, wie man seine Prioritäten setzt.
Ja.
Aber vielleicht auch unser Appell an euch da draußen, falls ihr euch nicht gut fühlt und eure Karten abgeben wollt, ihr habt ja die Nummer von unserem Babofon. Also da könnt ihr gleich mal sagen.
Willst du hier jetzt Tickets schnorren oder was?
Die können wir gleich abgeben. Nein, ich wollte eigentlich nur den Übergang zu unserem Babofon machen, weil die Nummer habt ihr ja immer noch, hoffentlich. Ansonsten findet ihr sie auch in unseren Shownotes. Und bin wirklich sehr, sehr gespannt nächste Woche, wie wir dann hier sitzen. Das Spiel ist am Mittwoch. Wir werden natürlich Donnerstagmorgen wieder hier sitzen, diskutieren, analysieren.
Und im Sinne meines Biorhythmuses hoffe ich, dass es keine Verlängerung gibt.
Ja.
Aber einfach durchziehen.
Wir nehmen es so, wie es kommt.
Ich war nach dem Hammerspiel in Paris auch bis 5 Uhr morgens wach.
Ja, Wahnsinn.
Und um 8.30 Uhr ging es zum Flughafen.
Also. Also die Nächte auswärts sind doch eigentlich mit dem Bankett immer ein bisschen länger als zu Hause, oder?
Ja, und weil wir Journalisten natürlich den Anspruch haben, die Tür zuzumachen, weil da ein bisschen Stimmung wahrzunehmen, ist schon wichtig. Wir haben uns auch noch mit Fans ausgetauscht. Ja, und dann wird es halt mal 5.
Ja, du darfst ja nicht so viel verraten vom Bankett. Darfst du verraten, wer mit dir die Tür zugemacht hat?
Soll ich jetzt hier Kollegen?
Nein, weil oft hast du ja auch erzählt, dass Jan-Christian Dresen ja auch gerne mit euch noch länger am Tisch sitzt.
Also das darf ich sagen, wir haben uns mit Jan-Christian Dresen unterhalten, allerdings gar nicht über Fußball. Und wir haben uns mit Fans unterhalten und was war noch? Ja, das war's eigentlich. Und die letzten waren 2 Kollegen von Bild, Torben Hoffmann von Sky und ich.
Okay. Aber wir werden uns nächste Woche hier wieder über Fußball unterhalten und da freue ich mich schon sehr drauf. Und ansonsten wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Vielleicht schaffen wir es dann auch ein bisschen mehr, wieder über die Bundesliga zu sprechen. Wollen wir natürlich auch nicht vergessen, aber wenn es so ein Spiel mal gibt, dann müssen und wollen wir da natürlich auch den vollen Fokus drauf setzen. Also das
mir hat
ging
ein ehemaliger Reporter hat mir gesagt, du lass doch Heidenheim mal aus, das Spiel, weil du musst auch deine Kräfte sparen. Und habe ich gesagt, nee, ich muss dahin. Weil wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Also wer ein Heimspiel gegen Heidenheim nicht macht, der hat auch ein Auswärtsspiel in Paris nicht verdient.
Sehr gut. Ja, nee, ist ja auch sehr lobenswert. Und dann hören und sehen wir uns nächste Woche.
Am Donnerstag.
Nach einer hoffentlich nicht allzu kurzen Nacht bei dir. Und ich freue mich drauf.
Kommentieren, abonnieren, genau. Liken, Sternchen verteilen und freut euch auf die kommende Folge dann am Donnerstag. Und dann sprechen wir drüber, ob es nach Budapest geht oder nicht.
Ganz genau. Dann bis nächste Woche.
Bis dahin, au revoir.
Salut.